Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up-to-date. Heute mit dem Beitrag HIV-AIDS bei Kindern von Tim Niehaus, David Nadal. Einleitung.
Bei der Verhinderung der vertikalen Übertragung des HIV-Virus von der infizierten Mutter auf ihr Kind und der Behandlung von Kindern mit HIV-Infektion hat es in den letzten 25 Jahren große Fortschritte gegeben. Bei Kenntnis einer HIV-Infektion der Mutter und Verordnung einer korrekten Anti-HIV-Therapie kann heute die Übertragung des Virus auf das Kind fast immer verhindert werden. Noch Ende der 1990er Jahre starben viele HIV-infizierte Kinder, weil keine effektiven antiviralen Medikamente zur Verfügung standen. Danach änderte sich die Situation beinahe schlagartig, als antiretrovirale Medikamente mit unterschiedlichem Angriff auf HIV zur Verfügung standen und kombiniert werden konnten. Ähnlich wie bei der Leukämie gelang es durch die Kombination von Chemotherapeutika, die Replikation von HIV-Viren einzugrenzen und das bereits geschädigte Immunsystem sich erholen zu lassen. Die Erkenntnis, dass insbesondere Säuglinge bezüglich eines raschen Fortschreitens der HIV-Infektion gefährdet sind und alle Säuglinge eine antiretrovirale Therapie benötigen, hat die Prognose für HIV-infizierte Kinder weiter verbessert. Die Erfahrung mit der antiretroviralen Therapie ist inzwischen langjährig und ausgedehnt und für den Fall, dass ein Therapieregime versagt, stehen alternative Medikamente zur Auswahl.
Merke: Die Verfügbarkeit von antiviralen Medikamenten mit unterschiedlichen Angriffspunkten gegen HIV hat seine vertikale Übertragung von der infizierten Mutter auf das Kind nahezu vollständig unterbunden und die Prognose von HIV-infizierten Kindern entscheidend verbessert. Epidemiologie: Deutschland und Schweiz.
Genaue Zahlen über HIV-infizierte Kinder in Deutschland liegen nicht vor. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass ca. 200 Kinder in Deutschland mit HIV infiziert sind. Eine Umfrage der Pädiatrischen Arbeitsgemeinschaft für AIDS in Deutschland ergibt ca. 300 bis 400 Kinder. In der Schweiz gibt es unter 100 infizierte Kinder. Dies stellt nur einen Bruchteil der ca. 67.000 HIV-infizierten Menschen in Deutschland dar. Aufgrund der besonderen familiären Situation, die Mutter ist auch infiziert, zum Teil mit schwerer Erkrankung, und der psychosozialen Besonderheiten sowie Stigmatisierungen bedürfen HIV-infizierte Kinder einer umfassenden und intensiven Betreuung. Die Komplexität der HIV-Infektion mit ihrem chronischen Verlauf erfordert für die medizinische Behandlung eine detaillierte Kenntnis des natürlichen Verlaufs der Infektion und der Erkrankung, deren Immunpathogenese und der antiretroviralen Medikamente.
Welt.
Im UNAIDS 2013 Report on the Global AIDS Epidemic wurde geschätzt, dass am Jahresende 2012 weltweit 35,3 Millionen Menschen mit HIV oder dem Endstadium der Erkrankung AIDS am Jahresende 2012 lebten. Die jährliche Neuinfektionsrate der HIV-Infektionen wurde 2012 auf 2,3 Millionen Menschen geschätzt. Rund 11% dieser Infektionen, also etwa 260.000 Fälle, treten bei Kindern unter 15 Jahren auf. Seit 2001 hat die Zahl der Neuinfektionen bei Kindern um mehr als 50% abgenommen, als Folge des verbesserten Zugangs zu perinataler Transmissionsprophylaxe. Der Zugang zur Versorgung HIV-infizierter Kinder ist weltweit begrenzt. Es wird geschätzt, dass 2012 weniger als 30% der Kinder, die einer antiretroviralen Therapie bedurften, diese auch erhielten. Während in den westlichen Ländern bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie nur noch selten Todesfälle auftreten, wird davon ausgegangen, dass 2012 ca. 210.000 Kinder an HIV und AIDS starben. UNAIDS schätzt, dass im Jahr 2012 nur etwa 62% aller schwangeren HIV-infizierten Frauen eine Transmissionsprophylaxe erhalten haben, was die hohen Infektionsraten weltweit erklärt.
Haupthindernisse zur Verbesserung des Zugangs zur antiretroviralen Therapie Prophylaxe: Fehlende Infrastruktur, Fehlen von geschultem medizinischem Personal, hohe Kosten der kinderspezifischen Formulierung von antiretroviralen Medikamenten, Komplexität der Behandlung von Kindern.
Erfreulicherweise vermochten verschiedene Initiativen, die Zahl der behandelten Kinder in den letzten Jahren deutlich zu steigern. Darüber hinaus trägt eine hervorragende klinische Forschung dazu bei, die Therapie HIV-infizierter Kinder auch in den Entwicklungsländern zu optimieren. Ein Beispiel ist die sogenannte ARROW-Studie. Sie zeigte, dass aufgrund eines einfachen klinischen Monitorings auch ohne aufwendiges Monitoring mittels Laboruntersuchungen bei Kindern die antiretrovirale Therapie sicher gesteuert werden kann.
Ätiologie. Virus.
HIV-1 und HIV-2 sind Mitglieder der Retrovirenfamilie, deren Genom einzelsträngige RNA enthält. Das HIV-Genom enthält drei größere Regionen.
Die GAG-Region, welche die sogenannten Viral Core Proteins kodiert, die POL-Region, die virale Enzyme wie reverse Transkriptase, Protease und Integrase kodiert, und die ENV-Region, die Hüllproteine kodiert.
Diese HIV-Proteine bilden unter anderem die Grundlage für den HIV-Antikörpertest im Serum. Weitere HIV-Proteine sind regulatorische Proteine wie TAT, REV, NEF, VPA, VEF und WPU. Diese Eiweiße sind wichtig für die HIV-Replikation, die Induktion des Anhaltens des Zellzyklus und die Erleichterung des Imports der reversen Transkriptase in den Zellkern der Wirtszelle sowie die Herabregulierung der CD4- und Klasse 1 MHC-Moleküle. HIV-1 ist wesentlich häufiger als HIV-2. Die Infektion mit HIV-2 scheint etwas langsamer zu verlaufen. Von HIV-1 gibt es vier Untergruppen. M, N, O und P. Die M-Gruppe ist verantwortlich für mehr als 90% aller HIV-Infektionen. Innerhalb der M-Gruppe gibt es die 9 Subtypen A, B, C, D, F, G, H, J und K. Der Subtyp B kommt vor allem in Nordamerika und Europa vor, A und D in Afrika und C in Afrika und Asien.
Replikationszyklus als Ansatzort für die antiretrovirale Therapie.
Das Verständnis des Replikationszyklus auf molekularer Basis hat die Entwicklung neuer Medikamente revolutioniert und die unverhofft großen Erfolge der antiretroviralen Therapie begründet. Das HIV-Virus benutzt zwei Rezeptoren, um in die Wirtszelle einzudringen. Ein Rezeptor ist das CD4-Molekül auf T-Helfer-Lymphozyten, der andere ist ein Chemokin-Rezeptor. Nach Bindung des HIV-Virus an CD4- und Chemokin-Rezeptoren kommt es zur Fusion zwischen Virus und Zellmembran. Dieser Schritt ist ein möglicher Ansatzpunkt für die antiretrovirale Therapie. Mittels Fusionsinhibitoren, wie zum Beispiel Enfuvirtid, kann die Fusion mit der Zellwand verhindert werden. Als nächster Schritt schreibt die HIV-Reverse-Transkriptase RNA in provirale DNA um. Hier kann die antiretrovirale Therapie mit Reverse-Transkriptase-Inhibitoren ansetzen. Das Provirus kann nun für unbestimmte Zeit in der Zelle verweilen und wird sich nur dann in die Wirts-DNA integrieren, wenn die Wirtszelle aktiviert wird. Die Zusammensetzung neuer HIV-Viren erfordert die HIV-spezifische Protease, an welche die antiretrovirale Therapie mit Protease-Inhibitoren ansetzen kann. Die neu produzierten HIV-Viren knospen aus der Wirtszelle aus und zahlreiche neue Viren werden freigesetzt.
Immunpathogenese.
Charakteristisch ist die Depletion der CD4-T-Helfer-Lymphozyten im Blut, deren Ursache ungeklärt ist. Die Tatsache, dass CD4 den Rezeptor für HIV darstellt, erklärt nicht den Verlust dieser Zellen im Blut. HIV führt zu einer überbordenden Aktivierung des Immunsystems, erkennbar am Aktivierungsstatus von Lymphozyten und übernormalen Immunglobulinspiegeln. Die Architektur lymphatischer Organe, insbesondere der Lymphknoten und der Darmfollikel, zerfällt. Schließlich wird der Thymus zerstört, der für die Schulung und Produktion neuer T-Zellen essentiell ist. Frisch mit HIV infizierte Erwachsene sind noch in der Lage, sowohl HIV-spezifische T-Zellen als auch HIV-spezifische Antikörper so effektiv auszubilden, dass die Viruslast über eine längere Zeit kontrolliert werden kann. Erst mit der Zeit treten die oben erwähnten Veränderungen auf. Dies ist bei Kindern anders.
Merke, das sich entwickelnde, im Aufbau befindliche lymphatische System des Kindes bietet optimale Bedingungen für die Replikation von HIV. Dies hat zur Folge, dass die HIV-Infektion beim Kind im Allgemeinen schneller fortschreitet als bei Erwachsenen und sich merklich davon unterscheiden kann. Natürlicher Verlauf ohne Therapie.
Bei der HIV-Infektion verleihen neutralisierende Antikörper keinen dauerhaften Schutz wie bei anderen Virusinfektionen, beispielsweise Masern oder Röteln. Der natürliche Verlauf ohne antiretrovirale Therapie zeigt bei kleinen Säuglingen und Kleinkindern, dass sie im Gegensatz zu Erwachsenen die HIV-Viruslast nicht kontrollieren können. Zwei Formen des natürlichen Verlaufs der HIV-Infektion können bei Kindern unterschieden werden.
75-90% der Kinder zeigen einen eher langsamen Verlauf, ähnlich dem der Erwachsenen. 10-25% der Säuglinge zeigen einen schnellen Verlauf der Erkrankung mit oder ohne nachfolgenden Tod. Hier kommt es innerhalb des ersten Lebensjahrs zu opportunistischen Infektionen und HIV-Enzephalopathie.
Die Gründe für die zwei Formen sind nicht geklärt. Es wird angenommen, dass Kinder mit der rascheren Verlaufsform schon früh in utero mit einer größeren Infektionsdosis infiziert werden und dass bisher nicht identifizierte Kofaktoren eine Rolle spielen.
Merke: Ohne eine perinatale Transmissionsprophylaxe wird ein Großteil der Kinder während der Geburt oder postnatal über die Muttermilch infiziert. Falldefinitionen und Klassifikation.
Die Centers for Disease Control and Prevention, kurz CDC in den USA, und die WHO schufen Falldefinitionen für die HIV-Infektion, um die Erkrankung einheitlich überwachen und beforschen zu können. Die klinischen Stadien gemäß der CDC-Klassifikation für die HIV-Infektion im Kindesalter sind die folgenden.
Stadium N. Keine Symptomatik. Kinder, die keine Symptome oder klinische Zeichen einer HIV-Infektion oder nur eines der unter Stadium A aufgeführten Symptome haben. Stadium A. Frühsymptome. Kinder mit zwei oder mehr der folgenden Symptome, aber ohne der in Stadium B und C aufgeführten Symptome. Lymphadenopathie, Hepatomegalie, Splenomegalie, Dermatitis, Parotitis, rezidivierende Infekte der oberen Atemwege, Sinusitiden oder Otitiden. Stadium B. Mäßig schwere Symptome. Kinder, die andere als die in Stadium A und C aufgeführten Symptome haben. Beispiele für Symptome des Stadiums B sind oropharyngeale Candidiasis, über größer 2 Monate persistierend bei Kindern größer als 6 Monaten. Kardiomyopathie. CMV-Infektion mit Beginn im ersten Lebensmonat. Durchfälle, rezidivierend oder chronisch. Hepatitis. Stadium C. Schwere Symptome, AIDS. Beispiele für Symptome des Stadiums C sind mehr als eine schwere, kulturell nachgewiesene Infektion mit gewöhnlichen Bakterien innerhalb von 2 Jahren. HIV-Enzephalopathie, Wasting-Syndrom, Kachexie, zerebrale Toxoplasmose bei Kindern im Alter größer als 1 Monat, Kaposi-Sarkom.
Die WHO-Klassifikation benutzt ein ähnliches Schema, das vorwiegend für Ärzte in den Entwicklungsländern gedacht ist.
Klinische Stadien gemäß der CDC-Klassifikation für die HIV-Infektion im Kindesalter: Stadium N, keine Symptome. Stadium A, Frühsymptome. Stadium B, mäßig schwere Symptome. Stadium C, schwere Symptome, AIDS.
Neben den klinischen Kriterien gibt es auch immunologische Kriterien, bei denen altersabhängig die absolute oder prozentuale CD4-Zellzahl im peripheren Blut bewertet wird.
Stadium 1, kein Immundefekt. Stadium 2, mäßiger Immundefekt. Stadium 3, schwerer Immundefekt.
Das Stadium der Erkrankung wird dann zusammengesetzt aus dem klinischen und dem immunologischen Stadium, als zum Beispiel N1 oder C3. Ergeben CD4-Zellzahl und CD4% unterschiedliche Stadien, wird immer das schwerere Stadium dokumentiert. Ein Fortschreiten zu einem schwereren Stadium ist möglich. Die Herabstufung in ein leichteres Stadium, zum Beispiel nach erfolgreicher Therapie, ist nicht möglich.
Diagnose.
Bei der Diagnose ist das Alter des Kindes zu berücksichtigen.
Unter 18 Monate.
Bei neugeborenen Säuglingen und Kindern unter 18 Monaten ist die sonst übliche Serodiagnostik mit Nachweis der HIV-spezifischen Antikörper nicht geeignet, weil ab der 32. Schwangerschaftswoche die infizierte Mutter Anti-HIV-IgG auf das Kind überträgt. Diese keinen Nestschutz verleihenden Antikörper sind bis zum Alter von 18 Monaten oder selten sogar darüber hinaus beim Kind nachweisbar. Daher ist der Nachweis von HIV-RNA im Blut durch eine Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR, die einzig eindeutige diagnostische Methode in diesem Alter. Die HIV-Testung per PCR ist aber erst nach 14 bis 21 Tagen beim Neugeborenen aussagekräftig, da auch infizierte Säuglinge noch zu einem großen Teil direkt nach Geburt in der PCR-Untersuchung negativ sind. Selbst 4 Wochen nach Geburt sind noch 11% der HIV-infizierten Kinder mittels PCR-Diagnostik nicht erfassbar. Eine positive PCR sollte umgehend mittels Testung einer zweiten, unabhängig entnommenen Blutprobe bestätigt werden. Bleibt die PCR negativ, sollte die Testung bei exponierten Säuglingen im Alter von 1 bis 2 Monaten bzw. 3 bis 4 Monaten wiederholt werden. Seltene HIV-Subtypen wie A, C bis H und O können der konventionellen PCR entgehen. Dann sollten Mutter und Kind parallel mit dem gleichen Test untersucht werden. Bleibt die Mutter trotz bekannter HIV-Infektion negativ in der PCR, so ist eine alternative Testmethode in Rücksprache mit dem Virologen zu wählen. Bei Kindern, die negativ bleiben, ist die HIV-Infektion erst dann ausgeschlossen, wenn die mütterlichen Anti-HIV-IgG beim Kind nicht mehr nachgewiesen werden können.
Über 18 Monate.
Die Diagnostik der HIV-Infektion bei Kindern größer gleich 18 Monate folgt den gleichen Prinzipien wie bei Erwachsenen. Es wird ein Suchtest der 4. Generation durchgeführt, bei dem simultan das Vorhandensein von HIV-spezifischen Antikörpern und von HIV-Antigen P24 getestet werden. Dieser Suchtest weist eine hohe Sensitivität und Spezifität auf. Bei bestimmten Patienten wie Schwangeren, Dialysepatienten, Patienten mit akuten Virusinfektionen, Impfungen oder Autoimmunerkrankungen finden sich gelegentlich falsch positive Tests. Daher ist ein Bestätigungstest erforderlich, der mittels Western Blot durchgeführt wird. Alternativ kann als Bestätigungstest die HIV-PCR eingesetzt werden.
Häufige AIDS-Manifestationen bei Kindern. Die Anwendung der hocheffektiven antiretroviralen Therapie hat opportunistische Infektionen bei HIV-infizierten Kindern zur Seltenheit gemacht. Trotzdem spielen sie eine zentrale Rolle bei der Erkennung der HIV-Infektion im Säuglingsalter. Ist die Mutter unbekannterweise HIV-positiv und wurde HIV auf das Kind übertragen, so wird die erste Manifestation der HIV-Erkrankung in der Regel eine schwere opportunistische Infektion sein. Die häufigsten AIDS-Manifestationen bei Kindern sind folgende: Pneumocystis jirovecii-Pneumonie, rezidivierende bakterielle Infektionen, HIV-Enzephalopathie, Zytomegalie-Infektion, rezidivierende bakterielle Infektionen, Candida oesophagitis, Cachexie, lymphoide interstitielle Pneumonie oder pulmonale lymphoide Hyperplasie. AIDS-definierende Erkrankungen.
Unter einer erfolgreichen hochaktiven antiretroviralen Therapie tritt das Endstadium AIDS nicht mehr auf. Die unten aufgeführten Manifestationen sind nur zu erwarten, wenn beim Kind die HIV-Infektion noch nicht bekannt war und diese daher nicht behandelt wurde. Dennoch sind diese Manifestationen von Bedeutung, um rechtzeitig auf eine zugrunde liegende HIV-Infektion aufmerksam zu werden und diese zu erkennen.
Pneumocystis jirovecii Pneumonie, kurz PCP.
Die Säuglinge präsentieren sich mit Fieber, Tachypnoe, produktivem Husten und zunehmender Dyspnoe. Diese Symptomatik entwickelt sich innerhalb weniger Tage oder über viele Wochen. Das Thorax-Röntgenbild zeigt bilaterale, perihiläre, interstitielle Infiltrate, die sich bei fortschreitender Erkrankung zu einer homogenen Verschattung ausweiten. Die Diagnose gelingt ausschließlich aus bronchoalveolärer Lavageflüssigkeit, kurz BAL. Die rasche Gabe von hochdosiertem Cotrimoxazol kann lebensrettend sein. Bei Cotrimoxazol-Unverträglichkeit wird eine Schnelldesensibilisierung durchgeführt oder eine Therapie mit Pentamidin eingesetzt. Zusätzlich sind Steroide immer indiziert. Die PCP ist gefürchtet, da sie trotz Behandlung in 5-40% letal verläuft. Alle Kinder mit einem schweren Immundefekt bei HIV-Infektion erhalten eine primäre und alle HIV-infizierten Kinder nach PCP erhalten eine sekundäre PCP-Prophylaxe. Nach Immunrekonstitution unter antiretroviraler Therapie kann die PCP-Prophylaxe nach Erreichen der Altersnormwerte für CD4-Zellen beendet werden.
Schwere invasive bakterielle Infektionen.
Insbesondere bekapselte Bakterien wie Pneumokokken, Salmonellen, aber auch Staphylokokken, Enterokokken, Pseudomonas und Haemophilus influenzae verursachen bei Kindern mit HIV-Infektion gehäuft schwere invasive bakterielle Infektionen. Es besteht eine erhöhte Sepsisgefahr.
Zytomegalievirus, kurz CMV.
Koinfektionen mit CMV sind sehr häufig. Meist findet sich in der WAL neben dem Nachweis von PCP auch CMV. Hier empfiehlt sich eine intravenöse Therapie mit Ganciclovir über 2 bis 3 Wochen in einer Dosis von 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, zweimal täglich über jeweils 1 bis 2 Stunden. Auf diese folgt eine orale Dauertherapie mit Valganciclovir. Wie lange die Valganciclovir-Gabe fortzuführen ist, bleibt unbekannt. Eine besondere Komplikation der CMV-Infektion stellt die CMV-Retinitis dar, die bei schwerem Immundefekt auftreten kann und unbehandelt zur Erblindung führt.
Candida-Ösophagitis.
Eine orale Candidiasis ist bei HIV-infizierten Kindern häufig. Je schwerer die CD4-Zelldepletion, desto wahrscheinlicher ist eine mukosale Candida-Infektion mit Ausweitung von der Mundhöhle in den Ösophagus. Die Behandlung besteht aus oraler Nystatinsuspension oder Fluconazol. Meist reicht eine orale Fluconazol-Therapie für 7 bis 14 Tage aus.
HIV-Enzephalopathie.
Die Enzephalopathie ist bei Säuglingen besonders gefürchtet. Sie manifestiert sich mit Opisthotonus, kognitiver Defizienz, Verlust von Meilensteinen und Hyperreflexie. Das HIV-Virus kann als neurotropes Virus selbst das Zentralnervensystem, kurz ZNS, schädigen. Die ZNS-Schädigung wird aber auch immunologischen Mechanismen zugeordnet. Überaktivierte Monozytenmakrophagen führen zu einer Überproduktion von Entzündungsmediatoren, die wie Neurotoxine zu neuronaler Dysfunktion und Schädigung des ZNS mit entzündlichen Läsionen, reaktiver Gliose und Degeneration der weißen Substanz führen.
Definition der HIV-Enzephalopathie: Verzögerung oder Verlust der Meilensteine der Entwicklung und kognitive Defizite. Eingeschränktes Wachstum des Gehirns und erworbene Mikrozephalie und Hirnatrophie in CT oder MRT. Erworbene symmetrische motorische Defekte von 2 oder mehr der folgenden Parameter: Parese, pathologische Reflexe, Ataxie und Gangstörung.
Ein besonderes Risiko für die Entwicklung einer HIV-Enzephalopathie besteht in den ersten 12 Lebensmonaten, insbesondere wenn die Kinder nicht rechtzeitig behandelt werden. Die Behandlung mit hochaktiver antiretroviraler Therapie kann die kognitive Funktion der Kinder signifikant verbessern. Bei Kindern mit HIV-Virussuppression im Liquor konnte eine Verbesserung der neurologischen Funktionen dokumentiert werden.
Lymphoide interstitielle Pneumonie, kurz LIP, oder pulmonale lymphoide Hyperplasie, kurz PLH.
Eine LIP oder PLH betrifft eher Kinder ab dem Kleinkindalter. Sie manifestieren sich mit chronischem Husten und Tachypnoe und zeigen generalisierte Lymphadenopathie und Hepatosplenomegalie sowie eine schmerzlose beidseitige Parotisvergrößerung. Im Röntgenthorax finden sich symmetrisch bilateral noduläre Infiltrate, typischerweise in Assoziation mit einer Hilus-Lymphknotenvergrößerung. Das CT zeigt kleine Knötchen in der Lunge sowie subpleurale Knötchen. Histologisch finden sich Immunoblasten, Plasmazellen und CD8-T-Zellen. Die Ursache der LIP-PLH ist unbekannt. Hypoxie und Ateminsuffizienz können auftreten. Bakterielle Sekundärinfektionen müssen mit Antibiotika behandelt werden. Bronchodilatatoren können etwas zur Linderung beitragen. Bei schweren Fällen wird der Einsatz von Steroiden empfohlen.
Wasting-Syndrom, Kachexie.
Der extrem hohe Energiebedarf bei Kindern mit HIV-Infektion und gegebenenfalls zusätzlichen opportunistischen Infektionen führt zu einem schnellen Gewichtsverlust. Früher wurde die HIV-AIDS-Erkrankung in Afrika als Slim Disease bezeichnet. Diese Manifestation der HIV-Infektion findet sich in westlichen Ländern nur noch, wenn langfristig keine hochaktive antiretrovirale Therapie eingesetzt wurde.
Andere, seltenere Manifestationen.
Die HIV-Infektion bei Kindern kann zu einer Nierenerkrankung mit Proteinurie, nephrotischem Syndrom und Niereninsuffizienz führen. Ein kardialer Befall manifestiert sich mit Perikarderguss, Myokarditis, Kardiomyopathie und/oder Arrhythmien. Der kardiale Befall bei AIDS-kranken Kindern zeigt eine hohe Letalität. Seltene Manifestationen sind das Kaposi-Sarkom, welches durch Koinfektion mit dem humanen Herpesvirus 8, Mycobacterium avium complex Infektionen und Knochenmarkbefall mit Anämie, Leukopenie und/oder Thrombozytopenie bedingt wird.
Therapie. Indikation.
Die Indikation zur antiretroviralen Therapie hängt vom Alter des Kindes, von der Viruslast, der CD4-Helferzellzahl im Blut, dem sogenannten immunologischen Stadium und vom klinischen Stadium ab. Vor einigen Jahren wurde gezeigt, dass insbesondere Säuglinge bei nicht rechtzeitiger Behandlung eine sehr hohe Letalität aufweisen. Deshalb wurde festgelegt, dass alle Kinder im ersten Lebensjahr unabhängig von Klinik, virologischen und immunologischen Befunden antiretroviral behandelt werden.
Merke: Alle Kinder im ersten Lebensjahr mit gesicherter HIV-Infektion werden unabhängig von Klinik, virologischen und immunologischen Befunden antiretroviral behandelt. Voraussetzungen: Aufklärung.
Zu Beginn der antiretroviralen Therapie sind die Eltern oder Pflegeeltern und, wenn alt genug, auch das Kind detailliert darüber aufzuklären. Manche Medikamente sind in gewissem zeitlichem Bezug zur Nahrung aufzunehmen. Unerwünschte Wirkungen der Medikamente wie Hautausschlag oder Hypersensitivitätsreaktionen können sich für die Eltern dramatisch darstellen und sind deshalb zu erklären. Vor Einsatz von Abacavir ist eine Testung auf HLA-B 5701 durchzuführen, da Träger dieses Allels ein hohes Risiko einer Hypersensitivitätsreaktion aufweisen.
Adhärenz.
Nur ca. 70% der Kinder und Jugendlichen, die eine antiretrovirale Therapie verschrieben bekommen, nehmen diese auch regelmäßig und wie verordnet ein. In der Adoleszenz nimmt die Adhärenz häufig ab. Da die Kinder oft verwaist sind, im Heim leben oder die Eltern selbst mit HIV infiziert und stigmatisiert sind, ist das soziale Umfeld oft sehr schwierig strukturiert. Eine gute Betreuung kann daher nur im Team von Pflegern, Psychologen und Sozialarbeitern gelingen.
Pharmakokinetik und Wechselwirkungen.
Häufig wird die HIV-Infektion im frühen Säuglingsalter diagnostiziert. Dann muss eine ganze Reihe von Medikamenten gegeben werden, da sowohl die HIV-Infektion behandelt werden muss, als auch meist opportunistische Infektionen wie PCP und CMV. Die medikamentöse Therapie wird komplex und Wechselwirkungen der Medikamente sowie pharmakokinetische und pharmakodynamische Besonderheiten sind zu bedenken, damit ausreichende Spiegel der antiretroviralen Medikamente beim Kind erreicht werden. Gerade zu Beginn der antiretroviralen Therapie ist es sinnvoll, Plasmaspiegel von zum Beispiel Protease-Inhibitoren oder NNRTI zu bestimmen, um zu beurteilen, ob ausreichende Dosierungen gegeben werden.
Merke: Es ist zu beachten, dass Kinder ihr Gewicht ändern und die verordnete Dosierung ständig nachgerechnet und überprüft werden muss. Strategie.
Ähnlich wie in der pädiatrischen Onkologie sind Kinder mit HIV-Infektion in multizentrischen Therapiestudien zu behandeln. In Europa gibt es die PENTA-Gruppe, kurz für Pediatric European Network for Treatment of AIDS, die seit Jahrzehnten erfolgreich Therapiestudien bei HIV-infizierten Kindern nicht nur in Europa, sondern inzwischen auch in Südamerika und Asien durchführt.
Merke: Die Medikation besteht aus drei Wirkstoffen. Zwei Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Inhibitoren und einem Protease-Inhibitor oder Nicht-Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Inhibitor.
Für Kinder, die während der Transmissionsprophylaxe in Utero oder perinatal Nevirapin erhalten haben, empfiehlt sich die Therapie mit einem PI, da gegen das Nevirapin schon Resistenzen aufgetreten sein können. Ohnehin erscheint die PI-haltige antiretrovirale Therapie hinsichtlich Viruslastreduktion und CD4-Zellrekonstitution etwas effektiver zu sein, wenn auch in größeren Studien diesbezüglich kein signifikanter Unterschied zwischen einem PI- oder NNRTI-haltigen Regime festgestellt werden konnte. Neue Strategien werden erprobt zur Induktions- und Erhaltungstherapie, beispielsweise eine Erhaltungstherapie mit einer Kombination aus PI- und Integrase-Inhibitor oder nur PI-Monotherapie. Darüber hinaus finden neue Medikamente Einzug in die Behandlung HIV-infizierter Kinder, zum Beispiel in Form von 2-NRTI und einem Integrase-Inhibitor.
Therapiekombinationen: 2-NRTI plus 1-PI.
Heute werden gerne geboosterte PI benutzt. Boostering meint, dass dem PI eine geringe Dosis Ritonavir hinzugefügt wird, damit der PI besser verstoffwechselt wird und eine effizientere antiretrovirale Wirkung entfaltet. Im Kindesalter häufig benutzte geboosterte PI sind Lopinavir-Ritonavir, Fosamprinavir-Ritonavir und Atazanavir-Ritonavir sowie Darunavir-Ritonavir. Vor allem bei jungen Kindern stellt der schlechte Geschmack des Ritonavir, das in den meisten Medikamenten vorhanden ist, einen limitierenden Faktor dar. Ein nicht geboosterter PI ist Nelfinavir, der im Kindesalter über viele Jahre erfolgreich eingesetzt wurde und heute immer noch verwendet werden kann.
2-NRTI plus 1-NNRTI.
Wegen der Verfügbarkeit einer geschmacksneutralen Suspension ist diese Kombination insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern gut anwendbar. Ab dem 3. Lebensjahr kann statt Nevirapin Efavirenz eingesetzt werden.
Substanzklassen: unerwünschte Wirkungen. Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Inhibitoren, kurz NRTI.
Die Kombinationen aus 2-NRTI sind meist gut verträglich. Bei der Gabe von NRTI ist zu beachten, dass gewisse antagonistische NRTI-Kombinationen wie AZT plus D4T oder FTC plus 3TC zu vermeiden sind. Die seltenen unerwünschten Wirkungen der NRTI sind durch mitochondriale Toxizität zu erklären und können zu neuromuskulären Funktionsstörungen, Kardiomyopathie, Neuropathie, Panzytopenie, Pankreatitis, Laktatazidose und Hepatomegalie führen.
Nicht-Nukleosid-Reverse-Transkriptase-Inhibitoren, kurz NNRTI.
Nevirapin zeigt als häufigste Nebenwirkung bei 16% aller Patienten ein in den ersten Wochen auftretendes, sehr ausgeprägtes Exanthem. Es kann so ausgeprägt sein, dass die Therapie abgebrochen werden muss. Durch Einschleichen der Dosis wird die Häufigkeit der Exantheme reduziert. Bei Efavirenzgabe sind ZNS-Symptome wie Schwindel, Albträume und depressive Stimmungslage häufig. Wie bei Nevirapin kann ein juckendes, makulöses Exanthem auftreten, das sich auch bei Fortführung der Therapie innerhalb von Tagen bessert.
Protease-Inhibitoren, kurz PI.
PI begünstigen Dyslipidämien und Fettverteilungsstörungen, wie es auch zu einem gewissen Teil NRTI tun. Bei einem Wechsel von PI auf ein NNRTI-haltiges Regime verbessern sich die Fettwerte im Blut. Eine verminderte Knochendichte ist beschrieben. Insulinresistenz ist eine seltene, unerwünschte Wirkung.
Entry-Inhibitoren.
Diese Medikamente werden bei Kindern extrem selten eingesetzt.
Integrase-Inhibitoren.
Die neuen Integrase-Inhibitoren werden zukünftig wahrscheinlich in der Therapie von Kindern häufig eingesetzt werden, Langzeitdaten zur Sicherheit fehlen aber noch.
Ansprechen auf die Therapie.
Das Ansprechen von Kindern und Jugendlichen auf die hochaktive antiretrovirale Therapie kann an ihrem Wachstum und ihrer psychomotorischen Entwicklung und Funktion gemessen werden. Bereits 2 Jahre nach Beginn der hochaktiven antiretroviralen Therapie normalisiert sich die Wachstumsgeschwindigkeit. In Bezug auf den neuropsychologischen Status sind die Daten unklar. Eine eindeutige Besserung durch die hochaktive antiretrovirale Therapie konnte bisher nicht belegt werden.
Therapieversagen.
Steigt die Viruslast nach 6 Monaten wieder an oder ist um weniger als 1,5 Logstufen reduziert oder steigt nach initialem Ansprechen die Viruslast auf 1 Logstufe über dem Nadir an, so spricht man von einem Therapieversagen. Immunologische Kriterien für das Therapieversagen sind abnehmende CD4-Zellzahlen. Als Richtwert gilt eine Abnahme um mindestens 30% des Absolutwertes in weniger als 6 Monaten. Klinisch kann die Toxizität der Medikamente eine Progression oder eine auffällige Häufung von Infektionen, Enzephalopathie oder Gedeihstörung ein Therapieversagen definieren. Am häufigsten liegt dem Versagen eine mangelhafte Therapieadhärenz zugrunde. Plasmaspiegel der Medikamente sind zu bestimmen. Ist eine ausreichende Adhärenz sichergestellt, wird empfohlen, die beiden NRTI auszutauschen und eine weitere neue Substanzklasse in das Regime einzuführen. Vor Umstellung ist es sinnvoll, eine Resistenztestung durchzuführen und die Umstellung resistenzgesteuert vorzunehmen.
Merke, bei Therapieversagen sind die beiden NRTI auszutauschen und eine weitere, neue Substanzklasse in das Regime einzuführen. Es ist sinnvoll, die Umstellung resistenzgesteuert vorzunehmen. Prävention. Infektionsvorbeugung durch aktive Schutzimpfungen.
Es liegen aktuelle Empfehlungen der Penta vor. Grundsätzlich sind alle Totimpfstoffe problemlos einsetzbar. Bei ausreichender Immunfunktion können Lebendimpfungen durchgeführt werden.
HIV-Prävention. Verhinderung der vertikalen Transmission.
Eine regelmäßige Testung von Schwangeren auf HIV wird in den Mutterschaftsrichtlinien empfohlen, ist aber nicht Pflicht. In Deutschland besteht immer noch eine Opt-in-Regelung. Dies führt bei Müttern, die sich nicht testen lassen, dazu, dass keine Transmissionsprophylaxe durchgeführt wird. Die HIV-Infektion der Mutter bleibt unerkannt, bis sich ihr Kind mit der Infektion vorstellt, nicht selten zu spät. Bei einer Opt-out-Regelung müsste sich die Mutter aktiv gegen die Durchführung eines HIV-Tests aussprechen. In verschiedenen Arbeiten, beispielsweise aus Kanada, ist gezeigt worden, dass eine Opt-out-Regelung zu einer besseren Rate an Testungen in der Schwangerschaft führt. In Risikogruppen ist es sinnvoll, die werdende Mutter während der Schwangerschaft mehrfach zu testen. Die Transmissionsprophylaxe besteht aus 5 Komponenten.
HIV-Prävention. Verhinderung der vertikalen Transmission. Präpartale antiretrovirale Therapie. Intrapartale antiretrovirale Therapie. Geplanter Kaiserschnitt, Spontangeburt bei Viruslast unter Nachweisgrenze. Postpartale antiretrovirale Therapie für das Neugeborene. Stillverzicht.
Das Gebot zum geplanten Kaiserschnitt ist in der Diskussion, weil bei effizienter hochaktiver antiretroviraler Therapie der Schwangeren und Senkung der Viruslast unter die Nachweisgrenze auch bei Spontangeburt HIV nicht vertikal übertragen wird. Inwieweit dies generell empfohlen werden sollte, wird kontrovers diskutiert. Der Verzicht auf das Stillen gilt für die westlichen Länder. In Afrika beispielsweise hätte ein generelles Stillverbot andere deletäre Folgen.
Präpartal.
Bei der Mutter gibt es verschiedene Risikostufen. Bei einem niedrigen Risiko hat die Schwangere eine sehr niedrige Viruslast. Bei niedrigem Risiko für Frühgeburtlichkeit kann auch erst nach der 32. Schwangerschaftswoche mit der Therapie begonnen werden. Die Therapie erfolgt gemäß der Leitlinie der HIV-Therapie in der Schwangerschaft. Bei Schwangeren mit einer Viruslast größer 100.000 HIV-RNA-Kopien pro Milliliter wird empfohlen, bereits ab der 24. Schwangerschaftswoche mit der antiretroviralen Therapie zu beginnen.
Intrapartal.
Maßnahmen unter Geburt bei Viruslastwerten größer 50 HIV-RNA-Kopien pro Milliliter wird 3 Stunden vor einer geplanten Sektio oder bei Wehenbeginn einer vaginalen Geburt intrapartal Cidovudin intravenös verabreicht.
Merke, bei sehr niedriger Viruslast kann vaginal entbunden werden, sonst wird die Sektio empfohlen. Postpartal.
Nach der Geburt wird das Neugeborene im Kreißsaal von potenziell mit HIV kontaminiertem Fruchtwasser befreit, indem mütterliches Blut aus den Körperöffnungen des Kindes vorsichtig ausgestrichen wird. Dazu werden in 0,9%ige Natriumchloridlösung getauchte Tupfer benutzt.
Situationen mit erhöhtem Risiko für die vertikale Transmission von HIV von der Mutter auf das Kind. Erhöhtes Risiko von Mehrlingsschwangerschaften. Vorzeitige Wehen. Frühgeburt größer als 33. Schwangerschaftswoche. Viruslast vor der Geburt größer als 1000 zu 10.000 HIV-RNA-Kopien pro Milliliter. Sehr hohes Risiko einer Frühgeburt vor der 33. Schwangerschaftswoche. Früher vorzeitiger Blasensprung. Viruslastanstieg vor Geburt auf Werte über 10.000 HIV-RNA-Kopien pro Milliliter. Schnittverletzungen des Kindes. Absaugen von blutigem Fruchtwasser aus dem Magen oder der Lunge des Neugeborenen.
Abhängig vom Transmissionsrisiko wird die Therapie beim Neugeborenen eskaliert oder deeskaliert. Als Postexpositionsprophylaxe beim Neugeborenen werden orale bzw. intravenöse Gaben von Cidovudin 2 bis 4 Wochen lang verabreicht. In Risikosituationen wird eine Zweifachprophylaxe mit Cidovudin und Lamivudin für 6 Wochen oder sogar eine Dreifachprophylaxe mit Cidovudin, Lamivudin und Nevirapin gegeben.
Merke, in den westlichen Industrienationen wird vom Stillen abgeraten. Prognose.
Die Lebensqualität der von HIV Betroffenen hat sich signifikant verbessert und Todesfälle als Folge der HIV-Infektion sind bei Kindern extrem selten geworden. Die Morbidität und Mortalität hat seit Einführung der HAART auch bei Kindern signifikant abgenommen.
Fazit:
Die mit der Diagnose HIV verbundene Stigmatisierung ist noch gegenwärtig. Dies erfordert ein höchst sensibles Umgehen mit den betroffenen Kindern, deren Familien und Bezugspersonen. HAART steht für Kinder seit mehr als einer Dekade zur Verfügung. Die Erfahrungen in der Applikation von HAART bei Kindern steigt mit jedem Jahr. Ein Großteil der Kinder verträgt HAART sehr gut. In zwei Gruppen besteht noch Gefahr. Säuglinge, die infiziert sind, weil bei der Mutter in der Schwangerschaft kein HIV-Test durchgeführt wurde, und Adoleszente, die keine Therapieadhärenz aufweisen. Aus der ehemals mehr oder weniger relativ rasch tödlich verlaufenden Infektion ist heute eine kontrollierbare chronische Infektion geworden. Effizient behandelte Kinder können ein weitgehend normales Leben führen. Schließlich kann durch eine hocheffektive perinatale Transmissionsprophylaxe die Übertragung von HIV auf das Kind in den allermeisten Fällen verhindert werden, vorausgesetzt die HIV-Infektion bei der Mutter ist bekannt.